SRF 2 Kultur.
Featurezeit in der Passage. Jahrelang schleppte er sich schwer atmend zur Arbeit. Lange konnte er auch im Spezialladen keine Kleider finden. Jahrelang hat er erlebt, dass sich im Bus niemand neben ihn setzte, weil er so viel Platz brauchte. Dann wurde alles anders. Nach einem chirurgischen Eingriff brachte der 180-Kilo-Mann André Scheurer, der Mitbegründer von Radio Swiss Classic, nur noch 90 Kilogramm auf die Waage. Was geht verloren, wenn die Hälfte des Körpergewichts weg ist? Was ist der Gewinn am Gewichtsverlust? Wir wiederholen ein mit dem Basler Featurepreis ausgezeichnetes Feature von Cornelia Kasis, in dem André Scheurer die Stationen seiner Erleichterung abschreitet. Dabei entpuppt er sich als das, was vorher kaum einer im Schwergewicht sah, ein von Musik durchdrungener Feingeist.
Ja, ich. Wer bin ich?
Der entpuppte Mann.
Ich bin ein Mensch. Ich habe Ideen, ich habe Wünsche, ich habe Träume.
Stationen einer großen Erleichterung.
Ich habe Hunger. Ich hunge nach Glück, nach Musik, nach. Ich würde am liebsten die ganze Welt erobern und vermutlich habe ich mir dabei die Zähne ausbissen. Und irgendwann, als ich so zahnlos durch die Welt gegangen bin, habe ich halt einfach den Hunger anders gestillt. Also das ist eine Möglichkeit, das ist eine Erklärung. Ich bin ein Genussmensch, ich habe viel in mich hineingefressen.
Der entpuppte Mann. Die Geschichte eines Schwergewichtes, das in einem Jahr zur halben Portion wurde.
Also ich glaube, es ist Musik. Ich wollte, dass mein Leben Musik ist, und zwar schon von klein auf. Schon hat man nie begriffen, dass ich gerne... dass man gerne Mozart oder Beethoven haben kann. Als meine Kollegen haben Rolling Stones-Platten gekauft, bin ich auch Mozart-Platten gekauft. Ich weiss noch, ich bin auf Bio gegangen, ins Musikhaus, ja, eine Platte vom Delalande gekauft. Wer hat denn als 14-jähriger Gil Delalande gekannt?
Der entpuppte Mann. Ein Feature von Cornelia Kasis mit Musikimprovisationen von André Scheurer.
Ich bin schon als Kind gerne ins Wasser gegangen. Ich bin auch gerne ins Meer baden. Aber es kam eine Zeit, wo ich mich nicht mehr getraut habe, Badhosen anzulegen und da so halb nackt rumzulaufen, weil das haben wir nicht mehr angetan, weil mich alle Leute anschauen. Und meine Familie, vor allem meine Kinder, wir sind mehrmals zusammen ins Meer schon Ferien machen, und ich bin nie mit einem Strand gegangen. Wir sind immer Strand geführt und nachher bin ich die Zeitung gelesen und bin sie wieder abholen. Aber doch einst haben sie mir Badhosen gekauft. Dann habe ich mich durchgerungen und dachte, ja, da kennt mich sicher niemand in diesem Meer unter. Dann bin ich wirklich in das Wasser reingegangen und ich bin 15 Jahre lang bin ich nie mehr schwimmen. Ich konnte nicht mehr schwimmen. Die Schwerpunkte von meinem Körper, die haben sich völlig verändert. Plötzlich hat mir das vorne den Kopf abgedrückt und hinten noch ein Bein gelöpft. Und die Arme konnte ich kaum über Wasser haben. Das ist einfach völlig, ja, völlig andere Schwerpunkte in diesem Körper. Ich habe es nicht begriffen. Ich bin rausgekommen aus dem Meer und bin fix und fertig gewesen und bin dort ganz nah beim Wasser einfach den Boden gelegen und eingeschlafen. Und nachher, das hat man mir erst später erzählt. Ich bin erwacht wieder und dann habe ich einfach gemerkt, dass alles so komisch war um mich herum. Meine ganze Familie war so komisch. Und dann haben sie mir erzählt, Ja, wenn ich so geschlafen habe, sind plötzlich Leute gekommen, die haben Berndeutsch geredet. Dann hat einer sein Handy gezogen. Und der hat nachher so mich gefotelt oder gefilmt, scheinbar. Und dann haben sie so Witze gemacht über mich und haben gesagt, ja, schau da, ein gestrandeter Wal, ein gestrandeter Wal, ein gestrandeter Wal. Und haben gelacht und haben mich scheinbar ausgezählt und so. Ich habe mir gesagt, ich gehe nie mehr ins Meer, ich gehe nie mehr.
Sommer 2011. Südfrankreich, Gap d'Agde. André Scheurer, gelernter Konditor und Bäcker, Vater von zwei fast erwachsenen Kindern, Trompeter, Dirigent, Musikredaktor und Initiant von Radio Swiss Classic. 168 cm groß, 180 Kilo schwer. Und jetzt, im Sommer 2013,
jetzt werde ich mit Freude ins Meer gehen. Ich werde meinen Schwerpunkt erneut testen. Ich hoffe, dass der Schwerpunkt von meinem Körper wieder dort ist, dass ich mit den Armen rudern kann und nicht irgendwie meinen Boden abstützen muss. Dass ich den Kopf über Wasser halten kann. Ja, und Badhose wird es neu geben. Sehr gleich. Es ist ein eigenartiges Gefühl, weil man merkt ja gar nicht, dass man abnimmt. Oder? Also, plötzlich ist es einfach nicht mehr da. Das Leben geht einem ringen. Natürlich merkt man viel, man spürt viel. Aber der Kern des Menschen ist ja immer noch der gleiche. In mir ist immer noch der gleiche Mensch. Es ist einfach, dass viel vom Körper ist weg.
Sommer 2013. André Scheurer ist noch 91 Kilogramm schwer. Das ist nicht wenig für einen 1,68 Meter kleinen Mann. Und doch, er wirkt zart, zerbrechlich, durchsichtig, entpuppt, ertappt. Der Musiker ist 89 Kilogramm leichter als im Jahr zuvor.
Ich habe eigentlich nicht immer gespürt, dass ich so Übergewicht habe. Aber wo? Dass ich immer gespürt habe, es ist nicht gut. Es ist eine Last, es ist ein Fluch, das Übergewicht. Das war, wenn ich unterwegs war. Vor allem auf dem täglichen Arbeitsweg. Die Wege waren wahnsinnig lang. Vom Bus auf den Zug laufen, im Bahnhof ein Stegen hochlaufen. Der Bus ist fast spät gekommen. Ich musste auf den Zug rennen, ich konnte rennen. Ich habe geschnauft, wie verrückt, wie eine Dampflocke. Ich habe geschnauft. Dann konnte ich den Zug reinsetzen. Die Sitze waren klein. Ich weiss noch, einmal bin ich in einen Erstklasswagen reingesessen. In einen Einersitz rein. Und dann hat es geklopft und dann ist die Lehne einfach. Ich habe die Lehne gesprengt von diesem Sitz. Das war wahnsinnig peinlich. Und das ist noch in einem Ruhewagen passiert. Also die Leute haben mich alle angeschaut. Zuerst wollte ich eigentlich laut rauslachen. Als ich gesehen habe, wie die Leute mich alle angeschaut haben, habe ich nicht gewusst, ob ich rennen soll. Vor Scham.
Wohnort, ein Ort bei Thun. Arbeitsort, Basel. Zwei Reisen, Werktag für Werktag, Spießrutenläufe.
Ich musste merken, im Bus, den ich jeden Morgen genommen habe, ich merkte, ja, ich brauche ja anderthalb Sitze. Und der Bus konnte also wirklich voll sein. Gestossen, ragelvoll in den Pendlerzeiten. Und der einzige Sitzplatz, der frei war, war der neben mir. Alle Leute sind sich auf den Füßen rumgestanden in dem Gang von dem Bus. Aber es hat niemand wollen zu mir sitzen. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Ja, und nachher, ich glaube, es war im November. Plötzlich hockte eine Frau neben mir ab. Und es ist wirklich, also ich muss sagen, es war seit langem das erste Mal, dass wieder etwas zu mir sitzen konnte. Ich hatte dann schon sicher 40 Kilo weniger, vielleicht waren es 50 Kilo. Ich habe nicht mit dieser Frau geredet. Sie ist einfach neben mir gesessen und ich habe nicht gewusst, was sie da auslöst in mir innen. Aber ich habe gewusst, jetzt bin ich zurück. Jetzt bin ich auf einem guten Weg. Das war so für mich, wie wenn ich den Turnaround geschafft habe. Und jetzt bin ich wieder ein Mensch. Es hockt jemand neben mir. Hey! Ich bin schon lange nicht mehr so glücklich aus dem Bus rausgestiegen wie dem oben. Ich glaube nicht, dass die Frau hat gewusst, was sie in mir innen ausgelöst hat. Und jetzt heute, wenn ich die Frau in diesen Bus sehe, einsteige, dann lache ich. Ja, dann lache ich einfach so in mir innen. Manchmal hockt sie auch wieder neben mir. Manchmal auch nicht. Aber jetzt, wenn sie sehen, weiss ich, die Frau hat mir eigentlich dann gezeigt, dass ich wieder zurück bin, dass ich, ja.
Als ich ihn lernen kenne, ich wusste, dass er ein Musiker ist, aber ich wusste, dass er ein Künstler ist. Das habe ich gemerkt. Er ist mit wirrem Haar dahergekommen und hat ein ansteckendes Lachen. Manchmal hat man das Gefühl, er versteht gar nicht, was man sagt, aber er nimmt ganz präzise mit höherer Intelligenz auf, was man sagt. Bei ihm sind Fragen gekommen, die man nicht unbedingt standardmäßig erwartet. Er war zum Beispiel einer der wenigen Männer, der von Anfang an gefragt hat, was mit mir Haut. Oder? Ja, er ist natürlich ein Finanzgerät.
Rudolf Steffen, Viszeralchirurg in der Klinik Bussit Bern. Sein Spezialgebiet seit vielen Jahren: Übergewichtschirurgie. Andere Schwerpunkte: Krebschirurgie und Leberchirurgie.
Viele von diesen Patienten haben das Geburtsdatum auf das Operationsdatum gewechselt. Ich habe reihenweise Briefe von Dankbarkeit. Es wird auch immer sehr persönlich geschätzt, dass man hergestanden ist und sie quasi mal entschuldet hat, also aus dem Ghetto von der fast lebenslangen Schuld rausgeholt haben, wo sie drinnen sitzen, ja, du musst ja noch, mach doch noch eine Diät. Und dann können immer die Täuschungen, wenn sie 30 Kilo haben abgenommen, dann wieder 40 zugenommen, das, was jeder erlebt. Und die Menschen aus diesem Ghetto von der Schuld rauszuholen und sie dann noch leichter zu machen, kann ich sagen, da kommt ein Feedback für einen Chirurg, das müsst ihr weiter suchen.
Operationsdatum André Scheurer, 4. Juni 2012. Die große Wende. Das Ende kolossaler Jahre.
Übergewichtskrankheit in dieser Dimension ist unheilbar. Sie ist lebenslang. Sie ist progredient. Das heisst, im Laufe des Lebens werden die Leute immer schwerer. Und je mehr Diäten sie machen, desto schneller geht das Gewicht auf. Und es ist drastisch lebensverkürzend, also ist lebensgefährlich. Oder? Die vier Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist Science, das ist Wissenschaft, das ist nicht meine Meinung. Oder? Und der Faktor unheilbar ändert nicht mit der Chirurgie. Mit der Chirurgie sind sie geführt. Aber es kann jederzeit ein Rezidiv geben, das heisst, sie können wieder zunehmen, sie können eine Komplikation entwickeln, dann kann eine Folge kommen, das kann nach 2 Jahren kommen, das kann nach 3 Jahren, das kann nach 5 Jahren kommen. Und die betroffenen Patienten, sie müssen auch eine Anlaufstelle haben, wenn sie ein Problem haben. Und eine Anlaufstelle, wo Profi drin sind, wo sie in erster Linie mal ernst nehmen und nicht sagen, ja, du haltest dich halt nicht an die App-Vorschriften, sondern sagen, ja, da haben wir ein genetisches Problem, also müssen wir entsprechend eingreifen und helfen und unter Umständen halt den 2. Eingriff planen. Ja, der Herr Scheurer war ein extrem übergewichtiger Patient mit BMI, glaube ich, um die 60 gekommen. Und ich habe ihm Standard-Magen-Bypass gemacht, mit einer kleinen Variation, in dem, dass ich ihm ein Bändchen im Ausgang gelegt habe, in der Absicht, die Erweiterung von dem Übergang von Magentasche in den Arm zu verhindern, die bei vielen Patienten im Laufe der Jahre auftritt. Und das ist der sogenannte Banded-Bypass, der Ausdruck ist der Phobie-Ring. Prinzipiell kann man sagen, dass, wenn ich jetzt global rede, ist das Sterblichkeitsrisiko um einen Faktor 10 kleiner als das Risiko an der Krankheit sterben in einem 5-Jahres-Intervall.
Im Sommer danach. André Scheurer braucht eine Nachoperation. Er kann kaum noch feste Nahrung zu sich nehmen. Er war im letzten halben Jahr behindert beim Essen. Der Mageneingang hat fast nichts mehr zugelassen. André Scheurer wiegt noch die Hälfte. Er ist wie ein Vögelchen. Was ist der Gewinn? Was der Verlust?
Also ich bin nicht Psychologe, aber ich lese natürlich die Berichte auch. Man sagt aber so vom Fettpanzer, der quasi ein Schutzpanzer ist. Aber die Äußerungen auf meinen Augen sind relativ haltlos. Und als so schwerer Mensch durch die Welt zu laufen, das ist weiss Gott kein Schutzpanzer mehr. Im Gegenteil, das provoziert Äußerungen im Alltag, es provoziert Diskriminierung im Beruf, in der Sexualität, in der Partnerschaft, wo man weiss Gott nicht kann, nachher als Schutzpanzer identifizieren. Also in dem Sinn verlieren die Leute gar nichts. Der Gewinn ist im Schnitt 12 bis 13 zusätzliche Lebensjahre. Der Gewinn ist die Lebensqualität im Alltag. Wieder möglich Schuhe binden, wieder möglich Steigen laufen, wieder möglich das Hintern zu putzen. Oder? Der Gewinn ist zum Beispiel in einem neuen Job. Übergewichtige sind. Dort das Bandwerk diskriminiert. Wenn ein Schlanker den gleichen Job hat, dann bekommt er einen Schlank. Das ist praktisch immer so. Oder? Der Gewinn ist mindestens bei den jungen Leuten auch in der Partnerschaft. Ich denke zum Beispiel an die Jugendlichen. Auf der Gewinnseite, wenn wir Nutzen-Risiko abwägen, haben wir extrem viel. Und in dieser Schale, wo wir die Risiken haben, hat es, sagen wir mal, quantitativ wenig. Qualitativ ist natürlich das von der Hülle ein Thema.
Finöckeli. Was ist das? Das ist vermutlich schon so, ja. Ich bin vielleicht jetzt schnell traurig. Schon wenn ich ein Kind war, schon haben mir die Leute ausgelacht oder haben mich gecancelt wegen meinem Gewicht. Ich war nie ein richtig dickes Kind, aber ich war immer dicker als alle anderen. Ich hätte so gerne Fußball gespielt, aber ich konnte nicht Fußball spielen, weil ich einfach zu dick war. Ich bin zwar shooten, ich war sogar im Fußballclub bei den Junioren, aber ich konnte nie richtig shooten. Oder? Die haben mich nie shooten, die Trainer, weil ich bin halt einfach der Längsämste oder der Ungelenkigste oder so. Das hat sich einfach durch das Band durch nicht mehr so weitergezogen. Ich durfte nie dabei sein. Ich wäre so gerne einst dabei gewesen. Ich war ein Einzugänger. Ja. Ich weiss noch, in der Schule bin ich etwa die 8. Klasse gegangen. Mein Vater ist immer zum Mittagessen mit dem Auto. Wir hatten eine Kochschule in der Schule. Und irgendwie haben sie mich so gecancelt in der Schule. Und dann habe ich gefunden, jetzt darf ich nicht dorthin in die Kochschule. Und dann bin ich einfach nicht gegangen. Aber ich bin auch nicht nach Hause essen, weil sie ja daheim gewusst haben, dass ich nach Hause hätte ja Kochschule gehabt. Und dann bin ich einfach dort in den Wald gegangen, mich verstecken. Weil ich nicht nach Hause konnte, sonst hat sie ja gemerkt, dass ich nicht gegangen bin in die Kochschule. Und die Kochschule wollte ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, dort darf ich nicht hin. Nachher unterwegs, als ich in den Wald gelaufen bin, kommt mein Vater mit dem Auto daher. Hat er mich gesehen, gefragt, soll ich mitnehmen? Dann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht mitkommen. Ja, wieso denn nicht? Ja. Ich muss an einen Ort her. Ich habe ja nicht Kochschule, mal, aber ich muss an einen Ort her. Also dann noch mein Vater angeschaut und dann bin ich in meinen Wald verstecken und ja.
André Scheurer, der entpuppte Mann. Die Geschichte eines Schwergewichtes, das in einem Jahr zur halben Portion wurde.
Ich habe mein Leben lang immer versteckt. Und ich glaube, ich bin bei einer Raupe, die sich einfach verpuppt hat. Und irgendwie ist es ein gutes Bild, so eine Raupe, die sich verpuppt. Oder? Weil in dieser Puppe innen ist es weich, da ist es lebendig. Aber die Puppe, die ist hart, die ist steinhart, da kann man dran klopfen und die ist steinhart. Und irgendwie so habe ich mich auch gefühlt, oder? Also wir können meinen Panzer schütten oder klopfen oder schlagen. ich bin einfach drinnen gewesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, vielleicht, wer weiß, bin ich doch noch ein Schmetterling. Vielleicht werde ich wirklich noch ein Schmetterling, ja. Da kann ich Musik mit anderen Leuten leben. Ich kann mich einbringen, ich kann weitergeben, ich kann meine Erfahrungen, meine Gefühle, meine, ja, was ich spüre mit der Musik, ich kann das weitergeben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn die anderen Leute ein bisschen das spüren, was ich, ja, dann habe ich können den Leuten auch etwas schenken, was ihnen vielleicht auch gut tut.
Juni. Sommersonnenwende in München-Buchsee. Es ist der Tag der Musik. Wurst, Brot, Bier, Waldfeststimmung auf dem Schulhof. Auf dem Veranstaltungstransparent ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum. André Scheurer, Trompeter, Musikredaktor und Initiator von Radio Swiss Classic, dirigiert sein Blasorchester. Der Kittel zu groß, Hemd, Kragen und Hose zu weit. Er dirigiert ohne Noten. Er dirigiert feinfingrig. Er tänzelt. Er lächelt. Er liebt.
André ist, wie soll ich sagen, ein sehr herzlicher Mensch. Er lebt für die Musik, ich kenne ihn von der Musik. Und er ist mit Leib und Seele dabei und lebt das uns als Verein auch vor. Also er motiviert uns an den Auftritten mit der Ausstrahlung, die er hat, mit der Mimik, Gestik, dem Dirigierstil, das ist enorm, was da überkommt zu uns, zum Verein. Und ich denke, es klingt gut, dass wir das zurückgeben können, sodass es ein sehr gutes Konzert in Wils gibt.
Peter Walter, Manager bei der Schweizerischen Post, spielt das Tenorhorn in Scheurers Blasorchester. Er ist ein Freund und Leidensgenosse. Auch er war ein Schwergewicht. Er hat nach einem chirurgischen Eingriff rund 70 Kilo verloren.
Er hat mir auch schon gesagt, wahrscheinlich hätte er es nicht gemacht, wenn er mich nicht kennt hätte. Ich konnte ihm erzählen, wie ich es erlebt habe. Er hat auch ein positives Beispiel gehabt, was da passieren kann mit einem Menschen. Und ich denke, das hat ihm den letzten Kick gegeben, um diesen Schritt auch zu wagen. Es ist ein heftiger Eingriff. Man muss wissen, was man eingeht, wenn man sich zu diesem Schritt entscheidet. Aber man sieht nachher auch, was für ein positives Ergebnis herauskommen kann. Also ich habe wirklich immer versucht, offen zu sein mit ihm und wirklich aus den eigenen Erfahrungen zu erzählen. Wahrscheinlich hat er auch gesehen, dass es für ihn eine Investition kann sein für die Zukunft. Ich würde sagen, es geht nichts verloren. Der Kopf muss sich daran gewöhnen, als er im Spiegel einen anderen Körper sieht. Aber das Lebensgefühl und die Lebensqualität, die steigt. Man kann sich besser bewegen, man kann offener mit den Leuten umgehen. Und von dem her ist nur das Äußerliche, das verloren geht. Aber das geht zum Positiven verloren. Er ist natürlich im Vergleich, wenn man jetzt vergleicht zu einem Jahr vorher, ist er eine feine Persönlichkeit geworden. Aber er ist immer noch eine Persönlichkeit. Er ist immer noch der andere Scheurer. Und das ist das, was zählt. Also man sieht es etwa am Konzert oder auch in der Probe, wie er jetzt rumtänzeln kann. Manchmal wie ein junges Rehli, was er natürlich vorher zwangsläufig mehr Mühe hatte.
Zum André Scheurer. Er hat auch beruflich viel mit Musik zu tun, als verantwortlicher Musikredakteur von Radio Swiss Classic.
Also der André hat Lebensfreude in sich, hat einen guten Humor, ist sicher schnell getaktet für einen Berner, sage ich jetzt mal. Also tiefig mit den Gedanken, ist gut vernetzt, hat breite Ausbildung auch, man weiss, was er gemacht hat, oder? Ursprünglich mal Praline, Konfiseur, Beck, oder? Er hat aber eine Trompeterausbildung, ist für mich absoluter Pionier. Ich meine, was er geleistet hat bei Radio Swiss Classic, ist absolut einmalig. Ich bin also bei Radio Max, ich kann es beurteilen. Was er da hat auf die Beine gestellt, mit einer Gewissenhaftigkeit und mit einem Engagement. Und für mich ist er eigentlich einer der meist unterschätzten Leute bei der SRG. Und er hat ja immer schon sehr viel Humor gehabt. Er hat den Humor definitiv behalten. Ich meine, wir haben damals in unserem Garten Schubmatch USA gegen Italien. Dann habe ich die Freunde eingeladen, um zusammen Fernsehen zu schauen. Und er hat Trompeten mitgenommen und hat die italienische Hymne geschmettert. Also so ein Glücksmoment hat er sicher auch in seinem früheren Leben gehabt. Aber ich habe den Eindruck, ja, durch das er einfach körperlich besser zu Wege ist, das Glück auch besser wird können leben oder auch schon kann leben. Verlust, glaube ich, definitiv nicht. Das hat ihn wirklich stark behindert.
Peter Salvisberg, Journalist, Radiomann, Freund. Wir sind in Thun in Salvisbergs Garten. Der Tisch ist fein gedeckt und die Leckereien exquisit. Scheurer greift einmal zu und genießt.
Also ich hatte einfach Angst um einen André. Ich bin mit ihm gependelt, weil ich zu Thun wohne, Richtung Bern oben. Und ich habe den André gesehen, einfach von Jahr zu Jahr 10 Kilo schwerer. Und manchmal habe ich gedacht, André, das kann so nicht weitergehen. Irgendwann sehen wir uns plötzlich nicht mehr. Und irgendwie hat es mir gedacht, jetzt müssen wir dem André irgendwie einfach helfen. Das tut mir leid. Das kann nicht sein, dass der da mit 50 vor einem Ende ist. Das geht doch einfach nicht. Und das hat mich dann irgendwie bewogen, ihm mal auf einer Zugsfahrt ein bisschen anzuregen, zu sagen, du, komm jetzt, André, jetzt geh doch mal zum Doktor. Und dann hat er mir erzählt, ja, sei daraus, habe ich sie gerne noch nie zum Doktor. Dann habe ich gemerkt, ja, das ist auch schwierig, oder 30 Jahre später plötzlich wieder zum Doktor, weil da kommen plötzlich auch die Vorwürfe oder ja, die Wahrheit kommt und die tut auch weh. Und dazu hat es dann wohl, dass ein Kollege von mir Arzt ist und gleichzeitig auch noch Arzt bei IB. Und der andere ist ein ganz grosser Fan vom Schutten. Und ein weiterer Zufall hat es wohl, dass der Arzt in Münchenbuchs ist und der andere ist ja dann plötzlich auch Dirigent von dieser Musik zu Münchenbuchs. Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte er schauen, dass er zu dem Freund von mir geht, der eben Arzt ist und IB-Arzt mit dieser Liebe zu IB. Und dann sagt, du, lass ich kennen einen, das ist ein guter Typ, das ist wirklich ein guter Doktor und der ist zu Münchenbuchs, es gibt nicht viel zu tun, mal nach der Probe oder vor der Probe. Und übrigens, der ist der IB-Doktor. Und dann dem natürlich angerufen und gesagt, du, ein guter Kollege, Arbeitskollege, wo es wirklich auch ganz schnell nötig wäre, mit ihm mal zusammenzusitzen. So. Ich bin natürlich froh, oder? Also er hat ja den Plan wieder zu shooten. Heute springt er locker, joggt, oder? Und früher hat er halt den Zug verpasst, wenn er Pech hatte. Und ich glaube schon, dass der André jetzt schon viel mehr Lebensqualität hat und auch gut getroffen ist. Also da ist eine Last weg, ganz klar. Oder? Also es ist leichter Leben im wahrsten Sinn des Wortes.
Also ich spüre einfach, wie ich wieder gegen aussen anders wirke, oder? Wie mich die Leute anders anschauen. Und wie ich eigentlich einen anderen Zugang finde zu den Leuten, oder? Ich hatte das Gefühl früher, dass ich doch oft eine abschreckende Wirkung auf die anderen Leute einfach, weil da ist so ein Panzer gekommen, so eine Dampflocke, so ein Monster. Wir sind dann, ich weiss es noch ganz genau, von Zürich heimgefahren. Wir waren zusammen so eine Party, so an einem Fest. Also so.
10 Jahre Radiomagazin, ich war dann Chefredakteur vom Radiomagazin und du schreibst ja für das Radiomagazin.
Ja, genau. Und ich habe dort natürlich dem Apéro Riche ziemlich zugelangt. Und ja, ich weiss einfach, am anderen Morgen bin ich ins Büro gekommen, arbeiten, lasse meinen Computer an, dann hatte ich ein E-Mail gehabt, Arzttermin. Also ich war schon auf Boden gewesen. Also ich konnte nicht mehr lange überlegen, ich einfach müssen gehen, weil das Aufgebot war da gewesen, in einem E-Mail. Also morgen nach dem Abend hatte ich das E-Mail mit einem verbindlichen Arzttermin beim Dr. Andreas Brandt in Münchenbuchsee. Und dann habe ich nachher wahrgenommen, den Arzttermin. Und dann hat eigentlich nachher, ja, die ganze Geschichte angefangen, die 90 Kilo später geendet hat.
Also ich war nur ein Rädchen in diesem ganzen Werk. Ich glaube, das sind sehr viele Sachen, die dazukommen. Er hatte wahrscheinlich das Glück gehabt, hat er einen Drahtzieher an seiner Seite gehabt, gemeinsamen Freund, Peter Salvisberg, der uns eigentlich bekannt gemacht hat. Das war ein Glück gewesen, für ihn wie für mich. Das ist eigentlich gegenseitig. Das Zweite hat er eigentlich eine typische Karriere durchgemacht von einem Übergewichtigen, der immer fester und immer fester wird, bis es einfach nicht mehr geht. Und er hat müssen realisieren, dass dieser Weg nicht mehr zu machen ist. Er schafft es nicht mehr. Irgendwann ist das Ende von ihm. Und das hat er nicht wollen. Dort hängt er viel zu stark am Leben. Und man hat ihm das immer wieder klar gemacht, an dem wirst du sterben, du kannst nicht mehr. Und er hat es realisiert. Aber es hat wirklich sehr viel gebraucht. Und es hat Jahre gebraucht. Wir haben uns 3 Jahre gekannt, bevor er sich zu diesem Magenbypass entschieden hat.
Andreas Brandt, Hausarzt in München-Buchsee und Vertrauensarzt der Berner Fußballmannschaft Young Boys.
Der André Scheurer hat sehr viele Geheimnisse um sich herum, die er nicht teilt, wo man erst darauf kommt, wenn man ihn darauf anspricht. Das fängt an bei seinem unheimlichen Musikwissen, geht über seine Sammlung, die er im Haus hat, die über allem steht, nach der Familie. Das sind Sachen, wo man erst drauf kommt. Daneben ist er ein Mensch, der einen unheimlichen Witz hat, einen Humor. Er kann selber über sich lachen und macht unheimliche Sprüche.
Der entpuppte Mann. Stationen einer großen Erleichterung. Und eine Umkehr im letzten Moment.
Die Leber ist verfettet, er hat einen Zucker entwickelt, er hat einen Bluthochdrucker entwickelt, er hat einen massiven Cholesterinschub bekommen. Damit wäre in den nächsten Jahren seine Gefäße verkalkt. Und es wäre irgendwo wär der Zeitpunkt gekommen, wo er einfach so nicht mehr leben konnte.
Viele gesundheitliche Probleme sind verschwunden. Einige sind neu hinzugekommen, beispielsweise die überschüssige Haut. Andere werden bleiben.
Er hat sehr viel Gewicht verloren, fast zu viel eigentlich, mit dem Problem, das man sicher auch von chirurgischer Seite besprochen hat. Er muss sehr viel leiden jetzt zum Teil, dass er kaum noch einen Genuss kann am Essen. Er verträgt viele Speisen eigentlich gar nicht. Aber er hat einen unheimlichen Gewinn. Er merkt wieder, dass er wieder mal, wieder ein paar hundert Meter laufen, ohne bleiben zu stehen. Er hat wieder die Lebensfreude gewonnen. Und ich denke, das ist ihm wichtiger, als möglichst viel zu essen. Ihr könnt nicht rückgängig machen, Verkalkungen an den Gefäßen, aber ihr könnt rückgängig machen, beispielsweise die Leberfunktion, ihr könnt den Zucker rückgängig machen, der Bluthochdruck, und das hat er geschafft, das ist weg. Und dann kann er ohne Medikamente sein. Auch sonst hat er eigentlich sehr viel an einem längeren Leben arbeiten.
Sicher kommen jetzt wieder viele Sachen vor, die ich vielleicht jahrelang nicht mehr gewusst habe. Es sind Gefühle, die vielleicht wieder vorkommen. Musik, ich habe wieder mehr Freude, Musik zu machen. Ich kann wieder besser Musik machen. Ich kann wieder besser Trompete spielen. Also, weil ich habe Luft. Ich habe Bläser. Und ich brauche Luft. Und die habe ich jetzt wieder. Ja, wieso habe ich so viel gegessen? Wieso? Ja, ganz genau. Es ist ein Hunger gewesen. Also, man ist ja immer hungrig, oder? Man ist immer hungrig nach Anerkennung, nach Liebe, nach weiss nicht was. Und man manchmal hat das Gefühl, man bekommt nicht genug von dem. Dann tut man sich halt irgendwie anders satt machen. Ich habe jetzt die Operation vor einem Jahr gemacht. Und ich habe nachher ziemlich einen Prozess durchgemacht vom Abnehmen. Da war ich recht überfordert natürlich, oder? Weil das Gewicht ist weggegangen wie Schnee in der Sonne. Und jetzt bin ich so in der Findungsphase, oder? Also, ich habe mich noch nicht lernen kennen, oder? Also, wenn wir wieder zum Schmetterling kommen, ich habe Flügel und ich weiß noch nicht, ob ich mit diesen Flügeln fliegen kann. Ich kann ja nicht mehr gleich essen, oder? Also, ich kann nicht mehr alles essen. Zum Beispiel grobfaseriges Fleisch ist ganz schwierig für mich zu essen. Oder Nüsse, Kernsachen zu essen, das ist schwierig. Also beim Essen habe ich sicher einen Verlust. Auch beim Trinken habe ich einen Verlust. Ich kann fast keinen Alkohol mehr trinken, weil ich es nicht mehr verleiden, oder? Also das ist... Ich war früher ziemlich trinkfest. Und jetzt muss ich das zuerst lernen. Also, das ist nicht einfach.
Ja, gut. Danke, Gifas.
Ja. Die letzten 10 Monate von der Operation musste ich eine Diät machen. Und dann durfte ich Kohlenhydrate essen. Merci. Und 10 Monate keine Kohlenhydrate, 10 Monate keine Deko, war das natürlich wahnsinnig hart für mich. Mhm. Habe ich gesehen, am letzten Tag, bevor das ins Spital gegangen ist, ich sehe noch so richtig ein paar Teller Spaghetti.
Bei
2 oder 3 habe ich dann gegessen. War das letzte Mal gewesen. Darum sind Spaghetti meine Henkersmahlzeit. Nein, das war gut. Ich habe mir noch überlegt, ob ich die Operation verschiebe. Exekutionen werden schließlich manchmal auch verschoben.
Dankeschön, Fabian.
Intelligent. Er liebt Musik über alles. Er ist lustig, immer hilfsbereit.
Fabian 14, Schüler und Hobbyfußballer über seinen Vater.
Ein gefühlsvoller Mann. Er ist sehr sensibel. Also wenn man danach bricht, dann kann er Gefühl recht zeigen. Und also, wenn daheim ein Problem ist oder so, ist er immer da für uns. Also, mhm. Er hat jetzt nie können sagen, als er fest war, also er hat mit jedem Problem zu ihm können, er hat immer geholfen.
Martina Scheurer, Hausfrau, Mutter von 2 fast erwachsenen Kindern. Wir sind im Einfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Thun. Ein Gespräch über den neuen Vater, den entpuppten Mann, das Vorher und das Jetzt. André Scheurer hat sich in den Keller verzogen, in sein Refugium.
Wir haben da zum Beispiel, wo die Kinder noch kleiner waren, haben sie so Musicals aufgeführt und dann hat er Geschichten geschrieben. Also er war ein Lehrer, der ihn gefragt hat. Und dann hat er auch Musik dazu geschrieben und unsere Kinder hatten beide Hauptrollen in diesen Geschichten. Eben, dann war die Aufführung und dann kam der Moment, gekommen, wo die Musik und alles, und dann sind ihm die Tränen so zuvor, also einfach der Greifung und alles. Einfach der Moment hat ihn eher berührt. Also. Mhm. Also, ja, er konnte es dir auch zeigen.
Zum Beispiel gestern beim Schulfest hat er genau gewusst, wenn ein falscher Ton war oder so. Er hat einfach das Gehör.
Also, bei mir ist einfach auch mit den Kleidern ein Problem geworden. Ich habe so aus den Katalogen von bald keine Hemden mehr bekommen. Dann war ihm alles einfach auch zu eng, oder? Dann hat ihm dann den Bauch auch gerne vorgeholt. Und wenn wir unterwegs waren, die Leute, die haben sich zum Teil einfach vergessen, oder? Mhm. Ja, weil wir konnten nie hinkommen, ausser die Blicke sind überall hergekommen. Mhm. Wir haben viel zusammen gemacht, weil wir einkaufen zusammen, wir waren schon unterwegs gewesen, aber die Blicke sind natürlich von überall hergekommen. Also es hat mich auch gedauert für ihn, oder? Sehr auch. Wie soll ich sagen, ich habe viel einfach mit mir das ausgemacht. Ich habe ihn mit dem nicht auch noch belastet, weil er hat selber mit dem auch zu kämpfen gehabt, oder? Mhm. Und das ist heute jetzt alles nicht mehr, also das ist schon eine Erleichterung.
Und ja, ich bin immer gecancelt worden. Sie haben immer ihn mit einem Burger oder so verglichen. Es war früher nicht so leicht.
Der Entschluss zur Operation. Der Entscheid, sich unter das Messer zu begeben. Der Wendepunkt. Der Mutsprung.
Er hat lange mit dem Kollegen, der in der Musik ist, hat darüber das geredet. Und das habe ich so mitbekommen. Daheim hat er eigentlich nie viel dergleichen getan. Aber also, ich merke, es geht etwas, aber ich habe nicht gedrängt. Aber ich habe gespürt, jetzt will er etwas unternehmen, oder? Und dann ist eben die Situation gekommen, wo es heisst, ja, jetzt habe ich den Termin und dann werde ich operiert. Und irgendwie war es für mich eine Erleichterung. Also mir ist wie ein Klumpen vom Herz.
Also mir sind dann drei Sachen in den Kopf gegangen, nämlich schütten wieder, nie mehr ausgelacht werden und mehr Freizeit mit ihm wieder. Wenn ich etwas will, ich bin ja ein richtiger Wrestling-Fan und ich wollte immer gehen, aber er hat nie mehr Nein gesagt. Weil er hat Angst gehabt, dass er irgendwie dort ausgelacht wird und er hat Angst gehabt, er kommt doch dort nie her, weil es der zweite Weg ist und so. Und jetzt gehen wir schon zum dritten Mal in einem Jahr, wo sie in die Schweiz kommen und er erlaubt mir viel mehr, er geht mehr unter die Leute. Er ist nicht mehr so negativ. Er ist mehr aufgestellt. Und er will jetzt gerne shooten mit mir. Er hat sich sogar coole Schuhe gekauft, so sportliche. Ja.
Also, das Kochen hat sicher. Also, viel weniger natürlich. Gesünder kann ich nicht sagen, weil wir haben eigentlich immer gesund gegessen. Jetzt auch eben das Kleiderkaufen macht mehr Spass. Jetzt kann man einfach in den Laden rein, ab der Stange Kleider kaufen. Man muss zum Teil nicht einmal mehr kürze Länge. Und die Blicke aus sind fort. Und eben viel mehr einfach auch unter die Leute geht er jetzt so. Ja. Und mich kann jetzt so Sachen unternehmen, wenn ich denke, er kommt am Abend, hey, und Mano. Und, ja, und einfach auch vorher hat er einfach viel mehr den Schlaf braucht, oder? Er hatte so einen Schlafmangel gehabt. Mhm. Und in der Nacht war es einfach schlimm gewesen. Dann hatte ich manchmal Angst gehabt. Er hat auch extrem geschnarchelt in der Nacht. Und jetzt muss ich manchmal schauen, ob er überhaupt noch schnauft. Ja. So hat er einen feinen Schlaf. Der Schlaf hat sich extrem verändert. Das ist also sehr positiv.
Ja.
Also das Schlafen war eines vom Schlimmsten.
Ja.
Und er war auch so zappelig in der Nacht. Ja. Das hat er selber gar nicht gemerkt. Aber das hat, also gegen Schluss raus ist, habe ich manchmal, also wenn ich so 2-3 Stunden noch geschlafen habe, ist es viel gewesen. Das habe ich ihm schon gesagt, aber irgendwie, er hat das selber einfach nicht gemerkt. Mhm. Oder? Und er war dann durch den Tag auch der müde gewesen. Eben so in am Mittag, aber früher, dann hat er sein Mittagsschläfchen gebraucht und dann hat er gut so 1-2 Stunden müssen schlafen manchmal. Und das ist alles jetzt einfach nicht mehr.
In meinem Haus ist einfach so viel Unordnung. Ich habe so viel einfach die Ecke geschossen und jetzt bin ich dran am Aufräumen, oder? Das war ein anderer Aspekt von meinem Übergewicht. Ich habe mich nicht mehr bücken, nicht mehr bewegen. Und das ist einfach alles bleiben liegen. Und was mir in den Weg ist, ich einfach in eine Ecke gestossen. Und jetzt sind alle meine Ecken voll. Und das wird eine Herausforderung sein. Jetzt, nachdem dass ich meinen Körper so gut wie möglich aufgeräumt habe, um mein Haus aufzuräumen. Aber da unten, da bei meinen Musikinstrumenten, das war eigentlich so der letzte Ort, wo ich noch Ordnung hatte. Also das ist eigentlich eben so die kleine Zelle. Und aus dieser kleinen Zelle hoffe ich, dass ich jetzt mein Haus wieder in die Ordnung bringen kann. Und das ist das Herzstück, ja. Also, als ich das Haus habe ich ja selber gebaut. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin zum Architekt gegangen, habe gesehen, schau, ich habe zwei Flügel, Baumraum, die zwei Flügel um ein Haus. Und dann haben wir den Raum hier geplant, der ist akustisch gebaut, also jetzt kein rechter Winkel in diesem Raum, damit dass sich die Akustik nicht auflöst oder verschiedene Materialien. Da haben wir alles ausgedacht, wie wir das bauen können, dass ich einen schönen Klang bekomme. Aber das ist wirklich das Herzstück hier von meinem Haus. Also, und zudem habe ich immer Sorge gehabt, wie man vielleicht auch probiert, zum eigenen Herz Sorge zu haben. Da hat es immer Arbeit nötig, also Klavier da, da bin ich eigentlich das Leben lang dran, nur das immer zu stimmen. Und ein Klavierstimmen, dann klingt es wieder richtig, oder? Dann stimmen die Harmonien wieder und ich habe so das Gefühl, wenn ich ein Klavier gestimmt habe, also ich bin nicht ein professioneller Klavierstimmer und ich würde mir nie einen Steinway-Flügel herwagen, aber das alte Hammerklavier da, das getraue ich mir noch zu stimmen. Aber wenn ich das gestimmt habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch meine Seele wieder gestimmt habe und dass auch meine Seele wieder in der Harmonie innen ist.
André Scheurer, 54, der entpuppte Mann im Untergeschoss seines Hauses, in seinem Herzstück, in seinem Refugium, im heimlichen Museum, der Musiker inmitten wertvoller Sammlerstücke, die halbe Portion mitten in der Welt seiner Schätze.
Meine Rückzugsmeile. Also ich habe Phonographen, Grammophon habe ich da, ganz alte Instrumente, 120-jährige Instrumente, die Musik machen, so wie man früher gelöst. Das ist ein Phonograph, das wurde etwa 1900 gebaut worden, im Jahr 1900. Und wir hören hier ganz kurz, wie so ein Gerät tönt. Das sind natürlich alles Originalaufnahmen aus dieser Zeit. Das ist jetzt ein Phonograph, ein Walzer, der Mercadier de l'Eldorado, also das ist ein Sänger, der zu Paris gesungen hat, hat die aufgenommen. Etwa im Jahr 1900 hat er die Aufnahme gemacht, so für eine Phonographenwalze. So. Voilà. Ja?
Unzählige alte Grammophone, die ihre farbigen Trichter wie fahl gewordene große Blütenkelche ins Halbdunkel strecken. Unzählige Tonwalzen, Langspielplatten, Ordner, Fachbücher, Musikdosen, zwei Orchestrions und ein Alphorn.
Ich bin in eine Familie hineingeboren, die immer Musik gemacht hat. Also mein Vater, mein Grossvater, mein Urgroßvater, die haben alle ein Blasinstrument gespielt, meistens Trompete und Alphorn. Und ich bin, seit dass ich ein kleiner Bub bin, bin ich immer mit um die Musik herum gewesen, bin immer mit dieser Musik aufgewachsen. Ja, ich habe zum Beispiel das Alphorn dort, das hat mein Grossvater selber gebaut. Das ist also das Alphorn, das hat mein Grossvater selber gebaut. Der ist mit einem Leiterweg in den Wald gegangen, hat eine Tanne gesucht, die krumm gewachsen ist. Genau in der Form von einem Alphorn hat er die Tanne mit zusammengeschnitten und hat das Alphorn daraus geformt. Und das ist etwa so 1930, 1935 ist das gebaut worden von meinem Grossvater. Und ich darf es immer noch spielen, also es klingt immer noch so schön, wie wenn es mein Grossvater würde spielen. Das ist vielleicht, es ist nicht nur eine Sammlersucht, die man da hat, sondern es ist vielleicht auch eine Sucht nach Wissen, nach mehr Bekanntschaften, nach mit Leuten reden, Kontakte zu bekommen, die eben etwas wissen und etwas lernen kennen. Ja, der Kasten, der ist vielleicht etwa im Jahr 1900, vielleicht 1920 gebaut worden. Und da ist eine ganze Musikkapelle in diesem Kasten. Ich muss da zuerst das Gewicht aufziehen, weil das braucht einen Antrieb, also mit einem Gewicht antreiben. Und weil es in einem öffentlichen Lokal ist gestanden, braucht man natürlich Geld. Das geht nur, wenn man Geld einwirft.
André Scheurer strahlt. Er ist ein anderer hier im Keller. Der Herr der Klänge. Ein Geheimnisträger. Schon hat er ein anderes, noch schöneres Orchestrion erstanden. Aber davon weiß seine Familie noch nichts. Sie wird es wissen. Der entpuppte Mann wird sich noch mehr entpuppen. Was, wenn diese Unterwelt brennen würde?
Ich weiß nicht, also für mich wäre es sicher eine Katastrophe. Weil einerseits ging dann natürlich wahnsinnig viel Schätze verloren, weil ich hatte unten natürlich schon Sachen, die einmalig waren, oder Aufnahmen, die einmalig waren, oder kostbar waren, schöne Instrumente. Aber andererseits wäre es auch ein bisschen von meiner Seele, die wegging. Einer von meinen regelmässigen Träumen, die ich hatte, also, das waren enge Räume. Also ich bin in eine Höhle hineingekommen, in einen militärischen Raum, so in einen Luftschutzraum, so in einen Berg hinein bin ich gekommen. Und der Raum ist immer wie enger geworden, ein Tunnel geworden. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt bin ich in diesem Raum inne und bin eingeklemmt und kann mich nicht mehr bewegen. Ich konnte mich einfach nicht mehr richtig bewegen und ich habe Atemnot bekommen. Das waren so Träume, die ich hatte, so regelmässige Träume früher. Und jetzt, dass ich das Gewicht verloren habe, kann ich mich nicht erinnern, dass ich diesen Traum noch jenes hatte.
Eine Toccata auf der Orgel der Britannik im Museum für Musikautomaten Seewen.
Ich habe vor 10 Jahren habe ich die Orgel, ich weiß nicht, ob es vor 10 Jahren war, aber ungefähr wollte ich schauen auf Seewen. Ich bin hier hochgelaufen, den ganzen Berg hochgelaufen. Und dann ist sie einfach nicht da gestanden. Ich wusste, die ist in Seewen, aber sie war nicht aufgebaut. Und als ich dann das erste Mal durfte, das Museum kommen, für die Phonographengeschichte zu besprechen, durfte ich zuschauen, wie sie ganz langsam ist aufgebaut wurde. Und jetzt darf ich mit diesen Orgeln arbeiten. Ich darf sie aufnehmen. Ja, das ist wie etwas, was eine Seele hat. Ich glaube, die Orgel hat sogar eine Seele.
Die Britannic, die Orgel des Schwesternschiffs der Titanic, Baujahr 1912. Die Britannic ist nie ausgelaufen, der Erste Weltkrieg brach aus und so wurde das Passagierschiff zum Lazarett. Und ein Lazarett brauchte keine Orgel. Nun ist sie in Seewen und André Scheurers Geliebte.
André Scheurer habe ich kennengelernt als enthusiastischer Sammler von Grammophon und Phonographen. Und so sind wir auch in Kontakt gekommen.
Christoph Hanke, Musikwissenschaftler und Museumsdirektor im Museum für Musikautomaten Seewen.
Ich habe gemerkt, dass er jemand ist, der sehr gern gibt. Also das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Er macht sehr viel und ist jemand, der auch Ideen hat. Und die Ideen, die sind meistens sehr gut und die kann man dann auch brauchen und er ist gar nicht böse, wenn man die verwendet. Und aus dem heraus ist einfach eine Zusammenarbeit gewachsen in den letzten 8 Jahren, dass er immer wieder im Museum bei uns vorbeischaut und kleinere Aufgaben übernimmt. Und die grösste von diesen kleineren Aufgaben ist einfach in den letzten Jahren jetzt gewesen, dass er für unsere CD-Reihe von der Britannic-Orgel die Aufnahmen gemacht hat und dass wir mit dem eigentlich die Orgelmusik auf der ganzen Welt können verbreiten
können. Als ich die Orgeln aufgenommen habe, früher, und ich noch, eben, noch stark übergewichtig war, habe ich immer gesehen, wie der Orgeltechniker da ist, in die Orgeln reingegangen. Es ist ein ganz kleiner Durchgang, der ist... Ja, der ist nicht gross. Und ich wollte immer da rein, ich wollte immer in diesen Orgeln innen sein. Eben bei der Seele dieser Orgeln. Und ich habe den Orgeltechniker immer beneiden, der da reingegangen ist. Und ich dachte, da komme ich nie rein. Mein ganzes Leben lang werde ich nie da rein dürfen stehen.
1. Juli 2013. André Scheurer passt nun durch die schmale Tür, die ins Innere der Britannic führt. Der Museumsdirektor gibt dem Entpuppten die Erlaubnis, in das Prunkstück seiner Sammlung einzudringen. Es ist wie eine umgekehrte Geburt.
Du darfst jetzt da rein. Ja. Wow!
Einfach sorgen, dass sie nie einen Anstoß.
Ja, jetzt sind wir da rein. Da hat es hunderte von Orgeln pfeifen. Ganz viele Drähte hat es, Elektroleitungen, viel Rohr hat es natürlich. Und da hat es überall so die Ventile, die die Orgeln betreiben automatisch. Und da hat es Röhren, Glocken. Die spielen alle, ja. Das ist ja wahnsinnig, wie das da innen aussieht. Wollen wir es mal hören? Hast du jetzt etwas an, Christoph?
Sie wollen innen bleiben?
Ja, ja. Es wird laut. Also, wenn es jetzt so läuft, die Orgel, das wird vermutlich wahnsinnig laut tönen. Ja, das ist jetzt der Motor, der läuft. Also, die Orgel spielt ja völlig allein. Jetzt kommt der Winddruck in die Pfeife rein, in die Flöte. Hey, das ist genial. Hoffentlich bläst uns das nicht weg.
Es ist auch noch morgen.
Ja. Per Günd, Morgenstimmung. Wunderbar. Oh, ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig.
Der entpuppte Mann. Die Geschichte eines Schwergewichts, das in einem Jahr zur halben Portion wurde. Sie hörten ein Feature von Cornelia Cassis mit Musikimprovisationen von André Scheurer. Realisation Serge Krebs. Redaktion Bernard Senn. Eine Produktion von SRF 2 Kultur 2013.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.